Ilka, du bist gerade bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Und ich habe mal das Wetter gecheckt. Knapp 30 Grad am Tag und so 20 in der Nacht. Kannst du da gut schlafen?
Ja, ich schlafe gut, aber viel, viel zu wenig. Sie haben hier Klimaanlagen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Die Weltklimakonferenz hat hier, während wir diese Aufnahme machen, am 7. Dezember etwa Halbzeit. Und wir wollen dieses wichtige Treffen zum Anlass nehmen, mal drüber zu sprechen, was der Klimawandel und die Folgen mit unserem Schlaf machen. Das ist nämlich einiges.
Wir schauen heute mal genauer drauf, wie sich die Klimaerwärmung, Luftverschmutzung durch die Nutzung fossiler Energien und katastrophale Wetterereignisse auf den Schlaf auswirken.
Und die Hitze natürlich auch. Großer Punkt. Und am Ende unserer Folge machen wir wie immer hier unseren Schlafmythen-Check. An der Stelle sage ich nochmal Hallo aus Dubai nach Berlin. Das ist eine besondere Aufnahme für uns heute, Christine.
Ja, hallo Ilka.
Ich stelle uns für unsere neuen Hörerinnen und Hörer nochmal kurz vor. Dr. Christine Blume, die ihr hier hört, ist Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und natürlich auch eine gefragte Speakerin, und deswegen erwische ich dich heute in Berlin. Da bist du natürlich zum Thema Schlaf unterwegs und du bist auch mit dem Schlafwagen hingefahren.
Genau.
Hast du gut geschlafen?
Ja, doch. Also so ein Kaffee wäre jetzt gut und vielleicht brauche ich heute auch einen Powernap, aber es war definitiv eine gute Art zu reisen, ja.
Wie du und gesagt du bist hast, da, um über Schlaf zu sprechen.
Ja, genau, denn ab heute findet hier die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin statt. Und ja, da freue ich mich auf Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen und übermorgen habe ich dann auch einen Vortrag zu meiner Forschung.
Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin und wenn ich nicht gerade über Schlafen moderiere, dann berichte ich eben zum Beispiel von der Weltklimakonferenz und deswegen bin ich, während wir diese Aufzeichnung machen, in Dubai. Und unter anderem deshalb haben wir beide gesagt, wir müssen wirklich mal eine ganze Folge dazu machen, wie sich der Klimawandel auf unseren Schlaf auswirkt.
Ja, Ilka, du hast mir erzählt, dass es erstmals bei der Konferenz einen ganzen Tag gab, an dem sich alles eben um die Wirkung des Klimawandels auf die Gesundheit gedreht hat. War der Schlaf da eigentlich Thema?
Jein. Also, es hat hier am Sonntag einen Health Day gegeben. Zum allerersten Mal überhaupt auf einer Weltklimakonferenz. Da waren zum Beispiel viele MinisterInnen da, über 50 GesundheitsministerInnen aus verschiedenen Ländern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach übrigens nicht, der war hier erst angekündigt, aber nachher war dann doch sein Staatssekretär Thomas Steffen da. Der hat auch kurz gesprochen, es gab so eine große Plenarsitzung, wo es um die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit ging. Aber ich habe das Thema Schlaf, um ehrlich zu sein, total vermisst. Ich war auch in ein paar Veranstaltungen, wo dann auf Panels irgendwie gesprochen wurde oder so auf so Podiumsdiskussionen. Ne? Und es ging einfach total viel um andere Auswirkungen, die der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat. Aber Schlaf hat da eigentlich kaum irgendwie Raum gefunden. Müssen wir jetzt ändern, ne?
Ja. Und was mich natürlich total interessiert, kommst du denn zu ausreichend Schlaf bei der COP?
Ich habe es ja eben schon kurz anklingen lassen. Nicht so richtig, nein. Also ich berichte hier ja für Frühsendungen und Spätsendungen und das ist manchmal so ein bisschen aufeinanderfolgend. Das heißt, ich habe dann so Live-Schalten abends und dann auch wieder morgens. Und es ist schon, ne, man ist jeden Tag auf diesem Messegelände, es ist total wuselig und es sind einfach zwei ultra intensive Wochen und so richtig ausschlafen. Ich habe es mir eine Nacht gegönnt. Da musste ich, nachdem wir hier angekommen waren. Aber irgendwie
hast du den Schlaf priorisiert.
Ja, wirklich, mein Hirn hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also ich muss dir echt sagen, ich sitze auch manchmal und denke mir, oh, was mache ich hier eigentlich? Aber es macht auch so Spaß, dass man dann wirklich auch schnell wieder irgendwie hooked ist. Und die Themen sind ja wichtig, also es geht schon irgendwie auch dieses Mal mal ohne Schlaf. Aber ich glaube, wenn ich nach Hause komme und wenn es dann auch wieder kalt ist, dann werde ich mir bestimmt mal die eine oder andere Nacht mit 9 Stunden gönnen.
Oh ja, solltest du.
Wir haben gesagt, Schlaf ist was wahnsinnig Wichtiges. Und wenn unsere Gesundheit leidet, dann leidet unser Schlaf und andersherum. Christine, lass uns doch einfach jetzt hier in der Folge mal mit dem ganz großen Bild starten. Wir wissen, dass der Klimawandel sehr viele Effekte hat, die eben was mit der Gesundheit machen. Und da setzt auch der Schlaf an.
Ja, weil was wir verstehen müssen, ist, dass der Schlaf einfach ein ganz bedeutsamer Faktor für unsere Gesundheit ist. Und zwar für die mentale, aber eben auch für die körperliche Gesundheit.
Und auch nochmal ganz wichtig, warum ist Schlaf so wichtig für uns, um gesund zu bleiben oder zu werden?
Ja, den Schlaf brauchen wir, um die Folgen von der längeren Phase des Wachseins wieder umzukehren. Also um auch unseren Körper in so einen Normalzustand zurückzuführen. Also ich stelle mir das ein bisschen vor, so wie man nach einer ausgelassenen WG-Party halt dann auch irgendwann aufräumen muss. Also nur wenn wir schlafen, dann kann unser Körper eben auch so funktionieren, wie er das soll und gesund bleiben.
Aber der Klimawandel, der stört dieses Gleichgewicht zwischen Schlafen und Wachsein und beeinflusst unsere Gesundheit.
Ja, aus Studien wissen wir, dass der Klimawandel unseren Schlaf auf verschiedenen Wegen beeinflussen kann. Und ja, auf diesem Weg über den Schlaf beeinflusst er eben letztlich auch unsere Gesundheit. Und auch wenn man natürlich irgendwie sagen muss, neben dem Schlaf sind auch andere Dinge wichtig, damit man gesund bleibt. Wir müssen nun mal alle schlafen. Und so wirkt sich natürlich der Klimawandel auch potenziell auf alle Menschen und Lebewesen aus.
Dann lass uns das mal konkret machen. Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Schlaf aus?
Auf der einen Seite kann man zunächst mal so die psychischen und sozialen Faktoren betrachten. Und da ist der Klimawandel natürlich eine Bedrohungssituation eigentlich. Er sorgt für psychischen und sozialen, oder manchmal sagt man auch psychosozialen Stress. Und das wirkt sich auf den Schlaf aus. Also da geht es grundlegend so um die Zerstörung unserer Lebensgrundlage. Also Naturkatastrophen und extreme Wetterereignisse wie Fluten, Dürren, Stürme, Brände, die bedrohen die Lebensgrundlage vieler Menschen weltweit, indem sie eben zum Beispiel die wirtschaftliche Infrastruktur zerstören, indem sie die Nahrungsmittelproduktion bedrohen oder auch die Versorgung mit sauberem Wasser. Und das Ringen um die Lebensgrundlage kann in weiterer Konsequenz dann natürlich auch zu gesellschaftlicher oder politischer Instabilität führen. Also da sind wir so im Bereich des sozialen und sozialen Stresses vielleicht eher. Ja. Und so, ja, so eine Bedrohungslage, die führt eben einfach zu Stress, der sich dann auch auf den Schlaf auswirkt. Und darüber hinausgehend sind Naturkatastrophen natürlich auch Ereignisse, die traumatisieren können und zu sogenannten Trauma-Folgestörungen führen können, also posttraumatische Reaktionen. Mhm. Und die gehen auch häufig mit Schlafproblemen einher. Aber jetzt könnte man ja sagen, naja, wir hier in Deutschland, wir sind vielleicht gar nicht so unmittelbar bedroht. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, man muss sich nicht so unmittelbar bedroht fühlen oder bedroht sein. Es gibt ja auch so diesen Begriff der Eco-Anxiety. Hast du es schon mal gehört?
Ja. Ist mir schon mal untergekommen.
Ja, genau. Also das bezeichnet so die Tatsache, dass der Klimawandel einfach auch Angst machen kann, auch wenn man gar nicht so unmittelbar davon bedroht ist oder vielleicht sogar in einem Land lebt, was die Effekte noch verhältnismäßig gut abpuffern können wird. Und ja, also ich muss sagen, mir macht der Klimawandel Angst. Also ich habe schon so eine Eco-Anxiety.
Du, wir haben ja auch zuletzt drüber gesprochen, dass alle Krisen, selbst wenn die vielleicht nicht vor unserer Haustür sind, uns auch beeinflussen können, weil wir mittlerweile durch Nachrichten, durch Social Media, durch was auch immer total nah dran sind. Und man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber klar, wir müssen auch sagen, das gehört auch zum vollen Bild, dass natürlich die Staaten, die vom Klimawandel am meisten betroffen sind, also ich nehme jetzt mal Pazifikstaaten, die wissen, dass durch den Meeresspiegelanstieg einfach ihr Land gefährdet ist. Oder afrikanische Staaten, die einfach auch von der Dürre ganz stark betroffen sind. Da ist es natürlich noch stärker, diese Bedrohungslage, weil sie halt unmittelbar ist. Und ich glaube, da sind wir ja auch bei Ungerechtigkeit für den Schlaf.
Auf jeden Fall. Also auch im Bereich Schlaf verstärkt der Klimawandel so eine Gesundheitsungerechtigkeit eigentlich. Und ja, daran anknüpfend muss man auch sagen, der Klimawandel wirkt sich eben nicht nur auf unsere Psyche aus und auf den erlebten psychosozialen Stress, sondern er wirkt eben auch auf körperlichem Wege direkt auf den Schlaf. Zum Beispiel durch Luftverschmutzung, die dann die Atmung während des Schlafens beeinträchtigt oder dafür sorgt, dass der Schlaf nicht mehr so erholsam ist. Und auch Hitzewellen, die führen insgesamt zu kürzerem Schlaf und schlechterer Schlafqualität.
Dann lass uns doch mal einen kleinen Deep Dive in die Luftverschmutzungsthematik machen. Die WHO, die sagt, dass 99% der Menschen weltweit in Gebieten leben, in denen die Luftqualitätsstandards nicht den empfohlenen Richtwerten entsprechen. Und dass die Luftverschmutzung für geschätzt einen von 9 Todesfällen im Jahr 2019 verantwortlich war. Also mal einfach zusammengefasst, wir atmen verdammt schlechte Luft ein, die ist voller Feinstaub und das macht uns krank. Und wir wissen, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle macht schlechte Luft und die heißen Temperaturen weltweit, die können zum Beispiel ja auch noch für Waldbrände sorgen, die auch für schlechte Luft sorgen. Also wir haben hier einfach ganz eindeutig Folgen vom Klimawandel. Wie kommt jetzt der Schlaf in diese Gemengelage in Sachen Luftverschmutzung rein?
Ja, ich glaube, man denkt da im ersten Moment oft gar nicht so dran. Aber ja, die Luftqualität und eben die Luftverschmutzung, die beeinflusst auch die Schlafqualität. Also es gibt zum Beispiel Studien zur Wirkung von sogenannten Stickstoffoxiden, die entstehen beispielsweise bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe so im Straßenverkehr, also in Verbrennermotoren. Mhm. Und da hat man gefunden, dass sich eben, wenn mehr Stickstoffoxide in der Luft vorhanden sind, dass sich dann die Atmung verändert. Also es kommt zum Beispiel zu vermehrten Atemaussetzern. Und da muss man sagen, das bekommt die schlafende Person manchmal gar nicht unbedingt mit. Mhm. Aber das ist ein krasser Stress für den Körper. Mhm. Und man merkt es dann eher, also es gibt es ja auch natürlich auch unabhängig von jetzt Luftverschmutzung, gibt es so eine sogenannte obstruktive Schlafapnoe, also so Atemaussetzer, betrifft vorwiegend ältere Männer, sage ich mal. Aber was man da halt merkt, ist, dass man am Morgen aufwacht und einfach nicht erholt ist oder sogar sagt, ich wach morgens auf, ich habe eigentlich irgendwie 8 Stunden geschlafen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich bin total gerädert. Mhm. Das ist also eine Sache, die man findet. Also Stickstoffoxide in der Luft wirken auf die Atmung, behindern die Atmung und das sorgt dafür, dass man am Morgen dann weniger erholt ist. Und Ähnliches findet sich auch für die Feinstaubbelastung, die eben auch die Atmung in der Nacht beeinträchtigt. Und leider muss man halt auch sagen, es bleibt nicht nur beim gestörten Schlaf, sondern diese veränderte Atmung und der Stress für den Körper, den das bedeutet, die können dann auch in zweiter Linie zu zum Beispiel Bluthochdruck oder auch anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Also der gestörte Schlaf wirkt sich dann auch wieder auf andere körperliche Erkrankungen noch aus.
Weiß man, was da genau passiert im Körper?
Ja, es werden verschiedene Mechanismen so diskutiert. Wahrscheinlich ist ein bisschen von allem daran beteiligt und ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, denn da wird es echt komplex, auch für mich. Aber es scheint so zu sein, dass so diese Gase und Feinstaubpartikel zu einer chronischen Entzündungsreaktion in den Atemwegen führen können aber auch allergische Reaktionen noch begünstigen. Und das führt dann dazu, dass sich zum Beispiel die Rachenmandeln vergrößern. Ui. Aber sich zum Beispiel eben auch das Gewebe in den Atemwegen durch diese chronische Entzündung verändert. Und das kann dann so Atemaussetzer begünstigen. Und was man auch findet, ist, dass diese Schadstoffe möglicherweise auch im Gehirn selbst Entzündungsreaktionen auslösen. Und weil Schlafen und Wachsein ja im Gehirn gesteuert wird, eben dann auch über diese Entzündungsreaktion im Gehirn Schlafen und Wachsein so direkt beeinflusst wird.
Das ist eine echt krasse Vorstellung, also dass unser Gehirn eine Entzündungsreaktion hat und das einfach eine Folge ist der schlechten Luft. Mhm. Mein Eindruck ist, wir sind hier echt die ganze Zeit in so einem, der Klimawandel führt zu einer Sache, wie zum Beispiel zu Luftverschmutzung oder sagen wir mal so, Dinge, die auch den Klimawandel befeuern, sorgen für Luftverschmutzung. So ist es ja eigentlich richtiger, also das Verbrennen fossiler. Und die gefährden dann die Gesundheit und der Schlaf spielt mit rein. Mhm. Ich würde sagen, wenn wir an der Luftqualität arbeiten, dann bedeutet das ja auch weniger Individualverkehr, beziehungsweise wenn, dann fahren vielleicht elektrische Autos. Das, so erhoffe ich mir, macht auch unsere Städte leiser und verbessert auch unseren Schlaf. Also ich glaube, wir sind hier einfach in so einem Konglomerat, oder?
Ja, also wenn wir an der Luftqualität arbeiten, gerade eben in dichter besiedelten Regionen, dadurch, dass wir zum Beispiel keine fossilen Brennstoffe mehr in Autos oder anderen Fahrzeugen verbrennen, dann müsste es auch so sein, dass wir darüber den Schlaf verbessern können, zumindest auf dieser Ebene. Aber eben, was du auch angesprochen hast, ist ja der Lärm und der ist natürlich auch für den Schlaf absolut relevant. Und wenn wir jetzt vermehrt zum Beispiel auf Elektromobilität setzen, dann schont das nicht nur unsere Atemwege und damit möglicherweise auch den Schlaf, sondern wir schlagen quasi 2 Fliegen mit einer Klappe, weil wir auch noch den Lärm reduzieren und auch das eben dem Schlaf dann eher zuträglich sein kann. Also ich muss sagen, Ich feiere extrem, dass es in Basel elektrisch betriebene Müllfahrzeuge gibt.
Oh ja. Mhm.
Weil die sind ja so saulaut und wecken einen dann manchmal so morgens um 5:30 oder 6. Und seit da die elektrischen Fahrzeuge zum Einsatz kommen, wache ich nicht mehr auf.
Ja, und ich meine, gefühlt ist Deutschland ja auch oder vielleicht auch die Schweiz eh schon ein eher stiller Ort. Ne? Ich finde, wenn man mal so auf Reisen unterwegs ist, ich war zum Beispiel mal in Vietnam und habe mir da gedacht, boah, ist das hier laut. Also zum Beispiel krass, in Hanoi, da gibt es ja so wahnsinnig viele von diesen Rollern. Also ich habe mal versucht herauszufinden, damals wie viele, und ich glaube, das sind Millionen. Ne? Ich glaube, da gibt es keine festen Zahlen für, aber wirklich, also Millionen Roller, weil sehr viele Menschen einen haben und die fahren damit ja auch so durch die kleinen Straßen und so. Und das war nicht nur laut, sondern einfach auch die Luftqualitätswerte waren wirklich schlecht. Das heißt, wir haben hier einfach ja so viele Sachen, die zusammenkommen, wenn man an einer bestimmten Stelle umstellt auf eine klimafreundlichere Technologie. Aber eine Frage zum Schlaf habe ich noch. Was mich aber noch interessiert ist, wie schnell zeigt sich denn, ob der Schlaf durch die Luftqualität verändert ist? Weil wenn man jetzt mal eine Nacht wo schläft, wo vielleicht eine hohe Luftverschmutzung, ich sag mal, in irgendeiner Stadt herrscht, merkt man das dann schon oder merkt man das erst, wenn man da länger ist?
Ja, das ist eine Frage, die jetzt so auf der individuellen Ebene, also wenn man sich fragt, kann ich das merken zum Beispiel oder könnte man das bei mir messen? Das ist natürlich eine Frage, die kann man in Studien so eigentlich nicht beantworten oder so sind Studien einfach nicht gemacht, um die zu beantworten. Man kann das natürlich schon messen, wie Luftqualität den Schlaf beeinflusst, aber das macht man in großen Bevölkerungsstichproben, weil man natürlich für die gesamte Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgruppe eine Aussage treffen will. Und man vergleicht dann beispielsweise die Menschen, die auf dem Land wohnen, wo die Luft vielleicht eher gut ist, und die Menschen, die in der Stadt wohnen, wo die Luft nicht so gut ist.
Ja.
Da lässt sich das natürlich schon auch untersuchen. Aber was man jetzt zum Beispiel halt nicht machen könnte, ist, dass man die Probandinnen und Probanden ins Schlaflabor bringt und die einmal bei schlechter Luft irgendwie schlafen lässt und einmal bei guter Luft. Denn, weil also da hätte man ein krasses ethisches Problem, wenn man da jetzt irgendwie schlechte Luft in dieses Schlaflabor leiten würde. Das ist ja potenziell einfach wirklich schädlich. Also nicht nur für den Schlaf, sondern eben auch für andere Gesundheitsaspekte. Ja, und was du angesprochen hast, ich meine, es ist immer so natürlich, dass die Dosis das Gift macht. Und wenn man jetzt sehr, sehr viel Zeit oder viele Tage oder Jahre in schlechter Luft, verschmutzter Luft verbringt, dann sind natürlich auch die Konsequenzen umso schwerwiegender, wie wenn es jetzt halt mal im Urlaub ist, eine Woche, vielleicht auch zwei.
Wo wir auch schon wieder bei Ungerechtigkeiten sind, weil sich Menschen mit mehr Zugang zu, ich sag mal, gut belüfteten Gebäuden und so, das dann auch eher vielleicht leisten können, davor zu fliehen. Und Menschen, die vielleicht eher in so provisorischer Behausung leben oder in kleineren Hütten oder sowas, die können nicht entfliehen.
Genau, also ich glaube ganz klar, ein Teil dieser Ungerechtigkeit ist auch, dass manche Menschen in bestimmten Regionen sich einfach nicht so schützen können. Und ob das jetzt irgendwie Schutz vor Luftverschmutzung oder Hitze beispielsweise anbelangt, das ist einfach so. Aber du, darf ich dich noch was fragen? Wie ist denn so die Luft in Dubai?
Die ist furchtbar.
Echt?
Zumindest da, wo ich hier im Hotel bin. Also ich habe heute Morgen, wir haben ja ein bisschen Zeitverschiebung, wir sind ja etwas später als ihr. Ich habe heute Morgen, da warst du vielleicht noch am Schlafen, das Fenster aufgemacht. Und ich wollte ganz gerne eigentlich lüften, weil dieses Schlafzimmer auch so ein bisschen komisch riecht nach irgendeinem Zeug, was die aufs Bett sprühen oder so, ich weiß nicht genau. Und dann hat es so nach Abgasen gerochen. Also du musst dir halt wirklich so wie so eine Tiefgarage, wo viele Motoren gleichzeitig laufen, so ungefähr musst du dir das vorstellen, dass ich dann nicht gelüftet habe, sondern die Klimaanlage angeschaltet habe. Und ich kann, glaube ich, nicht für ganz Dubai jetzt irgendeine Aussage treffen, weil ich mich hier nur zwischen Hotel und diesem Expo-Gelände hin und her bewege. Aber hier, wo ich bin, ist es nicht gut. Und man sieht auch immer so einen Schleier, wobei ich mich auch schon gefragt habe, ob das nicht was mit der Wüste zu tun hat. Also ich möchte das an der Stelle nicht zu sehr ausführen, aber auf jeden Fall ist es in meinen Augen keine gute Luft. Lass uns aber jetzt mal zu unserem nächsten Themenkomplex hier weiterkommen, und zwar unserer psychischen Gesundheit. Die ist ja wirklich auch wichtig für unseren Schlaf und die kann auch wirklich beeinträchtigt sein durch den Klimawandel. Lass uns trotzdem nochmal das ganz Grundsätzliche klären, bevor wir jetzt zum Klimawandel kommen. Wie hängen Schlaf und unsere Psyche zusammen?
Zu wenig oder auch schlechter Schlaf erhöht einfach das Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, zum Beispiel, weil zu wenig Schlaf auf die Stimmung schlägt. Oder anders gesagt, kann man sagen, das Glas kann ja auch halb voll sein, guter Schlaf kann da auch einen positiven Einfluss haben. Und gerade in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass Schlaf ein Faktor ist, der uns resilienter machen kann gegenüber zum Beispiel Lebensereignissen, also widerstandsfähiger, auch auf einer psychischen Ebene. Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch schlechter Schlaf oder Schlaflosigkeit oder aber auch zu viel Schlaf auch ein Symptom vieler psychischer Erkrankungen. Also das ist wieder so, Schlaf beeinflusst einerseits die Psyche, aber die Psyche beeinflusst natürlich auch den Schlaf. Und unterm Strich muss man auch sagen, für unser psychisches Wohlbefinden spielt der Schlaf eine ganz wichtige Rolle.
Ich habe in der Vorbereitung auf unsere Folge hier einen Artikel im Ärzteblatt gelesen und der hat mich ziemlich bewegt. Ein Psychologe, der spricht da über die Folgen der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal. Und das ist ja auch ziemlich nah von, wo unser Sender in Köln sitzt. Also ich habe zumindest Bekannte, die da wirklich auch von betroffen waren. Das heißt, wir waren da in Köln auch wirklich irgendwie nah dran. Dieser Psychologe, der schätzt, dass 15.000 Menschen eine psychische Behandlung brauchen könnten. Und jetzt ist diese Flutkatastrophe ja 2 Jahre her. Also ich weiß nicht, inwieweit sich das konkret ergeben hat, also wie viele Daten es darüber gibt. Da bin ich auf keine gestoßen. Aber wir können zumindest mal festhalten, dass Extremwetterereignisse eine psychische Belastung bedeuten. Und die können zum Beispiel Depressionen auslösen, Angsterkrankungen, Traumata, die Liste ist leider lang.
Ja, und für viele war das natürlich eine absolut lebensverändernde Situation. Also sie haben vielleicht Angehörige verloren, ihr Zuhause, geliebte Haustiere, nicht zu ersetzendes Eigentum von hohem ideellen Wert,
ja,
ganze Existenzen. Also von einem Moment auf den anderen alles weg.
Ja.
Und einige mussten sich ja auch um ihr Leben kämpfen oder haben beobachtet, wie andere Menschen um ihr Leben kämpfen. Und gerade solche Ereignisse, also das Erleben, dass das eigene Leben bedroht ist oder auch das Beobachten, dass das Leben anderer Menschen bedroht ist, solche Ereignisse können eben traumatisierend sein und auch dann eine posttraumatische Belastungsreaktion oder längerfristig gesehen dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen.
Und wir müssen an der Stelle mal festhalten, dass es ja gute Forschung dazu gibt, dass die Katastrophe im Ahrtal durch den Klimawandel entstanden ist, weil der Klimawandel wirklich diese Extremwetterereignisse so viel wahrscheinlicher macht. Und Forschende um Friederike Otto, die haben sich ganz genau vor allem dieses Ereignis angeguckt. Das könnten wir euch eigentlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich habe auch eine Studie gefunden, die nach einem Hurricane in den USA gemacht wurde. Katrina, der sagt bestimmt auch vielen was. Und da hatte jeder Zweite, der mit diesem Sturm zu kämpfen hatte, danach eine Depression, Panik oder Angststörung. Das sind einfach Zahlen, die werfen einen um und die zeigen nochmal, was einfach passieren kann, auch mit der Psyche, wenn der Klimawandel zu solchen Ereignissen führt. Lass uns mal kurz über diese posttraumatische Belastungsstörung, die du eben angesprochen hast, reden, weil das ist ja was, wo wir wirklich auch sagen können, die macht einfach was mit dem Schlaf.
Ja, absolut. Also gestörter Schlaf ist ein Kernsymptom einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und je nach Studie haben 50-90% der Patientinnen und Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung Probleme mit dem Ein- und oder Durchschlafen. Auf Englisch heißt es ja auch Post-Traumatic Stress Disorder. Also da steckt der Stress mit im Wort drin. Also die Betroffenen, die stehen unter extremem Stress. Und das ist einfach schwer mit dem Schlaf zu vereinbaren. Auch Albträume sind ein ganz häufiges Symptom und auch der Kontrollverlust, mit dem Schlaf ja einhergeht, der wird oft als unangenehm oder bedrohlich erlebt, weil man war, also solche traumatischen Ereignisse sind ja auch Ereignisse, in denen man einen Kontrollverlust erlebt. Und dann ist eben diese Situation, dass man auch in der Nacht eigentlich die Kontrolle verliert, das kann dann eben problematisch sein und als, als bedrohlich erlebt werden. Und leider ist es aber auch so, dass auch schlechter Schlaf bei den Patientinnen und Patienten zu mehr Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung führt, weil eben schlechter Schlaf das Stresslevel erhöht, weil Bewältigungsstrategien öfter versagen, weil man auch Emotionen beispielsweise nicht mehr so gut regulieren kann. Und man muss auch sagen, Schlaf ist ganz wichtig auch für die emotionale Verarbeitung von solchen Ereignissen und Erlebnissen. Und das leidet natürlich, wenn man schlecht schläft.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen den Blick weiten. Jetzt haben wir gerade auf ein Extremwetterereignis geschaut, was in Deutschland stattgefunden hat. Das ist ja leider immer ein trauriges Beispiel dafür, dass auch bei uns der Klimawandel einfach präsent ist und angekommen ist. Mhm. Wir haben aber, trotzdem es natürlich Kritik gibt an unserem Gesundheitssystem und die auch richtig ist, haben wir die Möglichkeit, uns psychisch behandeln zu lassen. Mhm. So. Es gibt Länder, in denen ist das nicht der Fall oder weniger als bei uns der Fall. Mhm. Wenn man eine psychische Erkrankung hat, kann man sich vielleicht entweder nicht behandeln lassen oder zum Teil ist es ja auch so, dass psychische Erkrankungen nicht in dem Sinne behandelt werden, wie wir das kennen, also weil das Wissen nicht da ist, ne?
Ja, oder weil es ganz stark stigmatisiert ist. Ja.
Genau, oder weil es stigmatisiert ist. Das heißt, du merkst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, mhm. dass wir wieder bei diesem Thema der Ungerechtigkeit sind und dass der Klimawandel halt einfach stärkere Folgen für Menschen hat, die nicht so viele Ressourcen haben.
Ja, also der Klimawandel wird die soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit natürlich verstärken und auch, ich habe es vorher schon mal angesprochen, sowas, was man unter Gesundheitsgerechtigkeit eigentlich zusammenfassen kann. Also mhm. diejenigen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind und sein werden, leben in Ländern, in denen das Gesundheitssystem nicht unseren westlichen Standards, sag ich mal, entspricht. Also wo es vielleicht auch und vielleicht auch vollkommen zu Recht, das muss man auch sagen, erstmal um überlebensnotwendige Behandlungen geht.
Ja.
Also wo man vielleicht wirklich sagt, auch naja, Schlaf, das ist halt auch irgendwie so ein Luxusding.
Mhm.
Wo psychische Erkrankungen eben auch noch viel stärker stigmatisiert sind. Ich habe es gerade schon angesprochen, was dann eine Behandlung natürlich eigentlich auf einer ganz anderen Ebene wieder verhindert. Ja, und eben, also wo der Schlaf vielleicht wirklich auch die geringste Sorge der Menschen ist.
Ja,
und gleichzeitig sind es aber auch die Regionen der Welt, in denen Menschen, das haben wir auch gerade schon angesprochen, sich am wenigsten vor den Folgen des Klimawandels schützen können, weil ihnen ganz schlicht einfach die Mittel fehlen, weil sie kein Geld haben für Klimaanlagen, weil sie vielleicht nicht mal konstante Stromversorgung haben, weil sie kein Geld haben, um die hohen Lebensmittelpreise zu bezahlen und damit um ihre Familie zu ernähren. Die Lebensmittel werden natürlich teurer, wenn Dürren kommen und gar nicht mehr so viele Lebensmittel produziert werden, etc. etc. Ja. Und das verstärkt natürlich ganz klar Ungerechtigkeit und Ungleichheit.
Ja, und den größten Punkt hier, den haben wir noch gar nicht angesprochen, aber du bist gerade kurz drauf gekommen, nämlich was unser hoher CO2-Ausstoß ja vor allem verursacht, ist die globale Erwärmung.
Ja.
Also es wird heißer, Hitzewellen werden wahrscheinlicher und wir wissen, Hitze und Schlaf, das geht nicht so gut zusammen. Warum?
In der Nacht sinkt unsere Körpertemperatur ja ab. Und sie muss sogar absinken, damit wir gut einschlafen können. Und wenn jetzt die Umgebungstemperatur sehr hoch ist, dann kann man sich leicht vorstellen, kann unser Körper nicht so gut Wärme abgeben und auch dadurch nicht so gut abkühlen. Und darüber hinaus ist Hitze natürlich auch einfach ein starker Stressor für den Körper. Das hilft auch einfach nicht beim Schlafen. Und deshalb zeigt sich in verschiedenen Studien, dass man bei hohen nächtlichen Temperaturen insgesamt weniger schläft und in der Nacht, also selbst wenn man mal eingeschlafen war, dann auch mehr wach ist.
Bei diesem Thema, da gibt es ja auch gute Studien, die hast du mitgebracht. Wie viel Schlaf kostet denn die Hitze?
Ja, da gibt es insbesondere eine gute Studie, die 2022 rauskam von Kolleginnen und Kollegen aus den USA und Dänemark. Und die haben Schlafdaten aus 68 Ländern mit Wetterdaten in Zusammenhang gebracht.
Das ist schon einiges, ne? Große Stichprobe.
Das ist einiges. Große Stichprobe, sehr, sehr viele Nächte, die da mit eingeflossen sind. Und da haben die Forschenden gefunden, dass sehr warme Nächte, also mit über 30 Grad, das kommt jetzt bei uns in unseren Breitengraden zum Glück noch nicht vor, knapp 15 Minuten Schlafkosten. Und sie haben auch ausgerechnet, dass bis 2099, also in gut 75 Jahren, die Menschen das weltweit ungefähr 50 bis 60 Stunden Schlaf pro Jahr kosten könnte.
Also 15 Minuten in einer Nacht, wenn die über 30 Grad ist und insgesamt 50 bis 60 Stunden Schlaf pro Jahr weniger, das erscheint mir gar nicht so viel. Also ich hätte
das
mir so eine Nacht vorstelle mit 30 Grad. Ich hätte gedacht, man kann da überhaupt nicht schlafen. Ich dachte, das sind, weiß ich nicht, 3 Stunden, die wir da abziehen müssen oder so in einer Nacht.
Ja, und das klingt jetzt gar nicht so viel. Aber was die Forschenden halt ja hier nur angeschaut haben, ist, wie viel schläft eine Person. Und wenn man jetzt sagt, vermutlich ist dieser Schlaf, den man dann bekommt, und das kann ja auch ein sehr leichter Schlaf sein, nicht so erholsam, dann muss man sagen, das konnten die Forschenden hier gar nicht untersuchen.
Ach so, okay.
Sie haben nur untersucht, um wie viel wurde der Schlaf weniger, aber sie haben jetzt nicht untersuchen können, wie sich da die Schlafstruktur verändert. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, das Problem wird in der Studie vermutlich eher noch unterschätzt, weil da konnten nur Leute mitmachen, die so einen Fitness-Tracker hatten, der also den Schlaf eben getrackt hat. Und das sind ja natürlich Leute, die sich so einen Fitness-Tracker leisten können. Die hatten dann vielleicht aber auch eher Geld für Klimaanlagen. Ja. Und zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, da gab es wirklich kaum Teilnehmende.
Also, okay, also das macht die Daten jetzt auch nicht besser, ne?
Nee, also ich meine, die Daten sind, wie sie sind. Aber man muss sagen, wenn, dann unterschätzt diese Studie vermutlich das Problem eher noch. Also es ist eher eine konservative Schätzung dessen, was uns Hitzewellen aktuell und in Zukunft an Schlaf kosten werden.
Dann lass uns mal draufschauen, wer am meisten darunter leidet und warum. Also wir haben eben schon mal so ganz kurz anklingen lassen, eine Klimaanlage hilft natürlich, wenn man in einem Land lebt, wo die Temperaturen sehr hoch sind, auch nachts. Das kann, glaube ich, einem viele Stunden Schlaf schenken. Aber lass uns mal so ein bisschen gucken. Also welche Menschen auf der Welt leiden vielleicht am ehesten drunter? Also wenn du dazu Daten hast und vielleicht irgendwie auch auf so Frauen, Kinder, alte Menschen. Mhm. Vielleicht kannst du da mal einen Überblick geben.
Also laut dieser Studie leiden Frauen und ältere Menschen mehr. Kinder, muss man sagen, wurden da jetzt gar nicht berücksichtigt und wurden auch insgesamt in Studien bisher kaum berücksichtigt. Ist auch immer noch ein bisschen schwerer, so aus einer ethischen Perspektive, da Minderjährige mit einzuschließen. Das könnte auch einfach ein Grund sein, ein ganz banaler Grund.
Mhm, ja.
Und wieder sind natürlich auch in dieser Studie Menschen in ärmeren Ländern bzw. ärmere Menschen stärker betroffen, weil die sich eben weniger schützen können, keine Klimaanlagen haben, in dicht besiedelten Gebieten leben, wo dann auch sich vermehrt die Hitze staut. Und auch Menschen, die sowieso in Regionen leben, in denen es wärmer ist, auch die leiden mehr. Also das ist der globale Süden. Denn man muss ganz klar sagen, nach den bisherigen Erkenntnissen kann man sich, wenn überhaupt, nur in sehr begrenztem Umfang anpassen und vermutlich eher gar nicht.
Und es ist ja zum Teil auch wirklich so banal, weil wenn wir uns mal vorstellen, dass wir zum Beispiel in einer Dachgeschosswohnung in irgendeiner deutschen Stadt an einer großen Straße wohnen, dann sind wir natürlich viel mehr betroffen von Schwierigkeiten beim Schlafen durch vielleicht Hitze, durch schlechte Luft, durch Lärm, als das Menschen sind, die in einem netten Vorort wohnen mit einem Einfamilienhaus und vielleicht ein paar Bäumen davor. Und so ist es nun mal, dass Menschen, die sich dieses Vororthäuschen leisten können, einfach mehr Geld haben und Menschen, die vielleicht die Dachgeschosswohnung nehmen müssen, die mittlerweile schon nicht mehr so viel Miete kostet, weil Leute das wissen, dass es schwierig ist, da zu schlafen im Sommer, so die sind dann halt auch einfach mehr betroffen. Also so banal wird es ja jetzt auf deutscher Ebene, wenn man das mal so ein bisschen runterbrechen will.
Absolut. Und ich meine, ganz ehrlich, bei der Wahl meiner Wohnung hat das durchaus auch eine Rolle gespielt.
Ja.
Basel liegt am Oberrheingraben, ist oft die heißeste Stadt der Schweiz, denkt man immer gar nicht. Und für mich war das total ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich will nicht unterm Dach wohnen, sondern möglichst irgendwie erster Stock
genau.
oder so.
Und da kommen wir auf furchtbare Wohnungsmärkte und auf die Frage, ob man die Wahl hat oder nicht.
Ja.
Lass uns aber mal über die Anpassung reden in Sachen Schlaf. Was könnte da helfen? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, klar, kühle Räume. Das bedeutet aber, die Menschen überall auf der Welt brauchen eine ausreichende, am besten saubere Energieversorgung, weil sonst können Klimaanlagen und so weiter ja auch gar nicht betrieben werden. Dunkle Räume wahrscheinlich, oder?
Ja, ja. Also ich denke, ein kühler Schlafraum oder zumindest Hilfsmittel zur Kühlung wie so ein Ventilator, das ist sicher das Wichtigste. Und kann jetzt aber natürlich da auch überlegen, also das Fatal ist ja auch irgendwie, dass auch Klimaanlagen, die brauchen ja auch Strom. Und außer es handelt sich jetzt um grünen Strom aus Windkraft oder Sonnenenergie, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass man durch die Verwendung von Klimaanlagen wiederum zur Erderwärmung beiträgt. Und ja, da beißt sich die Katze dann halt irgendwie in den Schwanz, ne? Vielleicht muss man dann eher auch überlegen, wie man das auf architektonischer Ebene besser lösen kann. Also in Ländern des globalen Südens werden ja teilweise schon auch dann Gebäude oder wurden in der Vergangenheit insbesondere auch Gebäude eher so gebaut, dass sie sich nicht so stark aufgeheizt haben. Aber das ist das Level der Anpassung, auf dem wir uns wahrscheinlich bewegen. Also wir mit unserem Körper können uns daran nicht gewöhnen.
Ja, und ich glaube, wenn man weitergeht, dann ist die einzige Lösung ja wirklich, dass wir grüne Energie haben, dass wir anders bauen und wahrscheinlich auch einfach sichere Systeme, ne? Weil wenn man zum Beispiel einen sicheren Arbeitsplatz hat, der dafür sorgt, dass man ein sicheres Einkommen hat, dann kann man sich vielleicht auch den Ventilator leisten oder die Klimaanlage leisten, die hoffentlich dann grün läuft. Ne? Also wir sind hier echt so bei so grundlegenden systemischen Geschichten, die irgendwie dafür sorgen, dass wir uns so an den Klimawandel anpassen können, dass wir genug schlafen können.
Ja, absolut, ja.
Christine, du hast heute einen Mythos mitgebracht.
Genau.
Über Schlafen. Mythencheck.
Ja, wir hatten ja vorher schon das Thema Luftqualität und so nach so einem Tag in den Bergen oder einfach in der Natur, da fühlt man sich ja oft so richtig schön müde. Und ganz oft hört man dann, boah, das war bestimmt die frische Luft.
Okay, also naja, würdest du sagen, also, macht die frische Luft müde, ja?
Also man kann es jetzt nicht ausschließen. Aber ob es wirklich an der Luft liegt, dass man so nach einem Tag draußen besser schläft, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also ausschließen kann man es natürlich nicht, aber sicher ist, man bekommt an so einem Tag natürlich auch sehr viel Tageslicht. Und meistens ist man auch irgendwie körperlich aktiv. Also man bewegt sich ja meistens draußen. Ja. Zudem sind Berge und Natur natürlich entspannender als eine große Stadt. Mhm. Und man weiß eben gerade Tageslicht und körperliche Aktivität, das sind beides Faktoren, die guten Schlaf fördern. Und ich würde vermuten, dass das deutlich relevanter ist als die frische Luft.
Das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Du sagst ja immer, dass genug Tageslicht unseren Tiefschlaf unterstützt.
Genau. Guter Schlaf beginnt am Tag und zwar mit ausreichend Tageslicht.
Oh, aber ein Hinweis noch an der Stelle. Das ist natürlich dann auch wieder Mist, wenn die Luft so verschmutzt ist, dass man gar nicht rausgeht, ne?
Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, dann in der Konsequenz auch natürlich wieder etwas, darum haben wir jetzt gar nicht gesprochen, wie sich Klimawandel auswirken kann auf den Schlaf, wenn man zum Beispiel aufgrund verschmutzter Luft oder auch Hitze gar nicht viel Zeit draußen verbringen kann, sondern möglicherweise sogar in abgedunkelten Räumen sitzt. Und das erleben wir tatsächlich auch in unseren Breitengraden schon, dass man morgens mit dem ersten Sonnenstrahl gleich mal die Jalousien oder den Rollladen runterlässt, damit die Hitze nicht reinkommt. Wenig Tageslicht wirkt sich potenziell eben negativ auf den Schlaf in der Nacht aus.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich kühle Orte überall draußen, also viel Schatten, viele schöne Bäume, viel Grün, wo wir irgendwie gut runterkommen und unseren Tiefschlaf fördern können.
Ja, das wäre schön. Ilka, was nimmst du heute aus der Folge mit?
Also ich nehme mit, dass die Hitze, die der Klimawandel verursacht, uns Schlaf kostet, dass Feinstaub uns Schlaf kostet und dass auch Eco-Anxiety uns Schlaf kosten kann. Also es sind wirklich einfach super viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ich meine, das liegt jetzt auf der Hand, dass wir einfach den Klimawandel eindämmen müssen, um unser Leben zu schützen und auch unseren Schlaf. Und du, was nimmst du mit?
Ja, dass es darum geht oder immer stärker gehen wird in Zukunft, wie wir uns vor den Folgen des Klimawandels schützen können. Und ein Aspekt wird eben auch sein, wie wir trotz des Klimawandels zu gutem Schlaf kommen können.
Wir machen jetzt übrigens von hier an eine kleine Winterpause.
Genau, Zeit zu schlafen, um neue Energie zu sammeln, um neue Themen zu sammeln und vorzubereiten.
Und im Januar starten wir wieder mit neuer Produktion von neuen Folgen. Wir geben euch aber dann an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung mit, falls ihr vielleicht über die Weihnachtstage ein bisschen Zeit habt. Dann hört doch mal in Fakt ab, eine Woche Wissenschaft rein vom SWR Wissen. Da geht es um kuriose Forschung. Zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug? Oder warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte?
Ja, also so ideale Dinge, die man immer mal gut bei so einer Party droppen kann. Oder über die man einfach auch lachen kann.
Genau, heißt Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Der Podcast kommt immer freitags raus und den findet ihr zum Beispiel auch in der ARD Audiothek.
Und keine Sorge, bis wir uns hier wieder melden und hören, gibt's unsere liebsten Folgen zur Wiederholung jeden Dienstag. Und wir freuen uns auch über ganz viele Themenanregungen und Vorschläge für das neue Jahr. Meldet euch doch einfach per Mail an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Genau, da freuen wir uns sehr. Und ansonsten wünschen wir euch über vielleicht ein paar ruhigere Tage dann sehr viel und guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.